Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, hallo zusammen. Wir begrüßen euch heute am Sonntagmorgen aus unserer schönen sonnigen Mansarde in Bern.
Und fast ein bisschen wie eine Messe.
Und wenn die Sonne wieder kommt, dann denke ich gerade an unser Retreat, gell, Priska?
Ja, in Mallorca. Die ersten Anmeldungen sind eingetröpfelt. Es hat sich sogar ein Mann angemeldet. Man hat es gedacht, ich bin fast ein bisschen nervös geworden.
Quotenmann?
Ja.
Nein, ein Freiwilliger. Und wir hoffen, es gibt noch den einen oder anderen, der auch Lust hat, mit uns das Retreat zu bestreiten. Details findet ihr auf der Homepage villamargherita.swiss. Und das Retreat ist am 21.
bis 26. September.
Genau. Wir freuen uns. Ja, und jetzt gehen wir über zu unserem Fall, den Tanja heute vorbereitet hat.
Es geht um ein ungenutztes Lebenspotenzial von Frauen.
Ja, weil es schon im jungen Alter anfängt. Und Anja stellt euch den Fall Endometriose vor.
Ich kann mich
Nomen et Omen.
Also ich kann schon ja noch... Janine.
Ja, ich bin ein bisschen auf der Leitung gestanden. Ich habe gefunden, wieso der Name. Er reimt sich mal nicht. Aber wir haben das auch schon gehabt, bei der Hormonell. Ist jetzt hier ein Wortverdreher von Endometriose. Endometriose. Also ist sehr, sehr wiff
an die anderen Wortspiele. Das freut wirklich.
Ich habe
schon
lieber
Schweiz aus Brücke nach deinem SMS, wenn wir nicht den Namen noch ändern. So,
gestern am Abend, um halb zwölf.
Ja. Genau, gut. Ja, aber ja, es geht tatsächlich eben um Endometriose und das ist mir wieder mal ein riesen Anliegen natürlich. Das ist ja eine von meiner Leidenschaft, Endometriose. Und wir haben ja jetzt Endo March, das heisst, in diesem Monat März wird man sich eben ganz viele Leute dem Thema Endometriose Metriose. Und dann haben wir gedacht, da lassen wir nichts labern, oder? Und machen auch noch mal einen Fall zu Endometriose. Wir haben Lola Dolora schon gemacht. Das ist sage und schreibe vor 3 Jahren.
Das ist erschreckend.
Genau. Zeit rennt. Aber ja, es geht ein bisschen um etwas anderes. Darum hört unbedingt weiter. Es wird nämlich wirklich spannend und eindrücklich. Also meine Eingangsfrage ist, hey, was denkt ihr so pro Schulklasse? Wie viele Mädchen leiden eigentlich an Menschschmerzen, an starken Menschschmerzen? Und wie viele Schüler und Schülerinnen kennen eigentlich die Krankheit Endometriose? So prozentual geschätzt.
Also, das sind Schätzfragen, aber
ja,
für dich mache ich es nicht.
Also es sind 2 Fragen, gell?
Die erste. Ja, also wie viele Mädchen? Ich sage 5 auf 100. 5%.
Leiden an starken Menschbeschwerden.
Hätte ich jetzt gesagt.
Ich habe irgendwie noch 10 auf 100 im Kopf gehabt. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja.
Und ist die Krankheit bekannt unter den Schülerinnen? Also das sind ja ganz junge Mädchen und junge Gielen.
Also wenn ich jetzt zurückdenke, als ich jung war, kein blasser Schimmer, jetzt sind zig Jahre dazwischen, also vielleicht 10 auf 100.
Ich sage Gott. Ja.
Wir sind die
Wir sind. Ja, gemeint, du stellst so eine private Frage. Ich bin richtig angespannt.
Und der Bub hat jetzt gesagt, kennen.
Ja, okay. Gut, also umso wichtiger, also, dass wir uns jetzt in das Thema stürzen.
Also das sagst du noch, wie viel.
Ja, genau. Gut, es geht eben um die Rosie. Oder Rosie, wir können ihr sagen, wie wir wollen. 17 Jahre jung. Und sie kommt in die Villa Margherita Sprechstunde, hat sich selber angemeldet. Sie hat von dieser Sprechstunde durch eine Freundin gehört. Es ist nämlich so, dass Rosie extrem viele Verabredungen canceln muss, weil sie Schmerzen hat. Und das ist nicht normal. Da hat ihre Freundin mal nachgehackt. Sie hat es auch ein bisschen persönlich genommen. Und die Freundschaft wäre fast zerbrochen, weil sie immer Kino geht zum Beispiel. Und dann kurz vorher habe ich gesehen, nein, ich kann gleich nicht. Mhm. Oder gehe ins Schwimmbad. Und so. Also es ist wirklich gehäuft vorgekommen. Und das hat beide gestresst. Und Rosi hat dann ihr erklärt, hey, nein, es ist nichts gegen dich. Es ist wirklich tatsächlich so, dass meine Mens mir so weh tut, dass ich nur noch eigentlich kann im Bett liegen mit einer Bettflasche. Sobald sie aufsteht, wird er kotzübel, sagt sie erzählt, und schwindelig. Und es bleibt nichts anderes übrig, als wieder zurück ins Bett zu gehen. Und
das ist ja furchtbar.
Ja, ja, ist wirklich, also, ja, sehr starker Leidensdruck, oder? Und dann hat ihre Freundin gemeint, hey, wir haben jetzt einen Besuch gehabt von so einer Ärztin.
Ist das da gewesen?
Vielleicht. Wo über Endometriose aufgeklärt hat. Und wo erklärt hat, was sie eben normale Schmerzen und was nicht. Und das tönt bei dir ja gar nicht als normale Menzbeschwerden. Und das muss ich unbedingt mal abklären, hat sie ihr gesagt. Und sie hat ihr tatsächlich sogar auch mögliche Adressen gegeben, wo sie sich melden kann. Darum sitzt also Rosi vor mir und erzählt mir ihre Geschichte. Ihre erste Mens hat sie vor 4,5 Jahren gehabt, also eigentlich ganz in einem normalen Alter, wo man Mens bekommt, so zwischen 12 und 13. Und es hat aber ziemlich bald angefangen, dass Rosi vermehrt wirklich ganz starke Schmerzen hat während der Periode. Also es war gar nicht lange nach der ersten Mens eigentlich, gewesen, wo das schon angefangen hat. Und darum ist sie dann zu ihrer Mami gegangen und hat gesagt, hey, ich brauche Schmerzmittel. Und ihre Mutter war so ein bisschen erstaunt gewesen und hat gedacht, was, wieso braucht jetzt das Kind so viel Schmerzmittel? Das kennt sie so gar nicht.
Hat Rosi mittlerweile ihre Mens regelmässig? Kommt die regelmässig? Sagen wir, was ist regelmässig? Zwischen 25 und 35 Tagen?
Ja.
Genau. Das heisst, auch in diesem Zeitraum braucht sie dann auch immer ein Schmerzmittel.
Genau, also so wirklich einmal im Monat, ziemlich regelmässig. Sie hat so eine App und dann weiss sie eigentlich schon im Vorfeld, jetzt kommt es dann wieder, die schwarze, dunkle Wolke am Horizont.
Muss sie schon ein Schmerzmittel einkaufen.
Genau, ja. Muss sie schon mal gehen. Die Mami, also ja, tut sie selber so ein Kopfküsschen, dass die Mami nicht merkt, wie viel sie eigentlich muss nehmen. Sie schämt sich auch ein bisschen für das, dass sie, weil sie will eigentlich nicht als so schmerzempfindlich abgestempelt zu werden. Und, aber eben, sie muss wirklich regelmässig die Schmerzmittel nehmen, wie sie die Mens hat.
Helfen die noch?
Genau, das ist eben das Doofe, dass sie gesagt hat, und ich nehme die Schmerzmittel, aber sie nutzt sie gar nicht mehr. Ja, genau.
Also Rosi kommt nicht einmal aus dem Bett während der Mens, dann, ja, dann fällt sie auch in der Schule, oder?
Ja, das ist auch so. Sie hat sehr viel Absenzen in der Schule. Schon, als sie kleiner ist, also jünger ist, und jetzt macht sie eine Lehre. Und dort fällt sie auch ganz viel am Arbeitsplatz, was Rosi natürlich sehr stresst. Sie fühlt sich beobachtet und sie möchte eigentlich mega viel alles geben. Sie hat sich mega gefreut auf die Lehre und jetzt ist sie da irgendwie wird sie immer wieder zurück katapultiert in einen Zustand, den sie gar nicht kennt. Sie ist ja wirklich nicht eine Schmerz- oder eine wehleidige Person. Mhm.
Hat sie sonst noch etwas Besonderes in der Anamnese, also ihrer Vorgeschichte, Krankengeschichte oder Familiengeschichte?
Nein, sie ist wirklich gesund, sie ist normalgewichtig, sie ist sportlich, sie hat auch keine Akne oder so und ihre Kindheit war völlig unproblematisch und unbeschwert gewesen, hat sie erzählt.
Schön.
Ihre Mutter, hast du auch gesagt, hat keine so starke Schmerzen, also ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Haben denn sonst Familienmitglieder starke Periodenschmerzen, zum Beispiel Cousine, Tante? Eine Schwester?
Das ist eine ganz gute Frage, da muss man immer ein bisschen nachbohren. Ja, und dann hat sie mir wirklich erzählt, dass ihre Cousine ähnliche Beschwerden haben wie sie. Und eigentlich hat sie sie direkt mitschleppen zu diesem Termin, aber sie hat leider nicht können.
Genau. Also heisst das, es ist in der Familienanamnese dann auch gehäuft?
Genau, genau.
Und du hast ja noch aufgezählt vorher, dass Rosi eine sehr starke Blutung hat, gell?
Genau.
Ja. Und sie muss Binden häufig wechseln, dass nichts in die Hose oder ins Röckchen geht. Und ja, da hat sie sicher auch nicht viel weisse Kleider an, aus Angst, dass etwas durchdrückt.
Vor allem, sie hat kein Tampo mit 17, das spricht auch für eine starke Mens.
Genau, genau. Also ja, sie hat so eine Hypermenorrhoe, also wirklich eine starke Mensblutung. Das ist wirklich so, wenn man Binden oder das Tampo alle 2 Stunden oder noch mehr wechseln muss, weil es sonst durchblutet, ist das auch auffällig. Und das ist bei ihr tatsächlich der Fall, ja.
Ist das, gibt's eigentlich noch keine neue? Es gibt ja mittlerweile recht viel, auch die Cups, die Moon Cups, oder wie sie alle heissen. Oder es gibt mittlerweile auch einen Disc. Da gibt's noch keine neue Empfehlung, oder eine neue
Milliliter.
Ja, da kann man es ja schon messen.
Es gibt schon Milliliter. Ja. Man sagt ja, also, so eine Mens sollte man nicht über 80 Milliliter Blut verlieren. Und jetzt natürlich mit diesen Cups kann man es sogar abmessen. Und das habe ich immer so komisch gefunden. Ich wusste das wissen mit dem Tampon. Wie viele Milliliter sind in diesem Tampon?
Ja, kannst du noch nicht ausdrücken.
Genau, nein,
das wird
schlimmer. Wenn sie so stark blühtet, dann kommt man auch den Isomangel zu sehen. Wir haben gehört, dass sie auch viel Absenz hat, eben ihr Potenzial auch nicht für die Lehre voll ausschöpfen kann. Und wenn sie so eine starke Blutung hat, dann hat sie eine grosse Gefahr, für, dass sie in einen Isomangel rutscht oder sogar in einen starken. Macht man dann einen Blutwert? Oder?
Mhm. Ja, das haben wir auch abgemacht, dass man also das Blut kontrolliert auf Eisenmangel. Und da ist sie einverstanden. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt weiss ich, sie hat eine starke Blutung, aber wie weiss ich denn, ob meine Menschschmerzen tatsächlich auch zu stark sind oder nicht normal sind? Weil der Spruch, ja, also Mann, es haben doch alle Frauen Schmerzen während der Menschen, das ist doch ganz normal. Das hat eben Rosi wirklich oft gehört.
Mhm. Da reagiere ich immer sehr stark drauf.
Ja, im Ecken kommt, bist du gerade ganz rot im Gesicht. Nein.
Nein, einfach wieder weg. So, ja, das haben wir. Ja, das gehört jetzt dazu. Da musst du durch. Meine Mutter hat auch nichts genommen. Oder irgendwie. Oder mit der Geburt geht das Gleiche. Dass man einfach wieder
denkt. Nicht so wehleidig.
Tu nicht so wehleidig. Ja. Und einfach, ja, keine Schmerzmittel. Und ich sage, wenn es jetzt keine gäbe, wäre es ja noch zehnt. Aber ich denke, ich komme ja niemand auf die Idee, eine Blinddarmoperation ohne Narkose zu machen. Also eben, ja, ich muss vielleicht mal eine Folge darüber machen, für das zu verarbeiten. Also ich finde nicht gut, dass man aufgrund von Schmerzen denkt, das sei normal. Das ist mir etwas, was ich von Männern nicht kenne. Ja, da muss man durch. Bei Männern habe ich es noch nie gehört.
Ja, beim Sterben macht man es ja auch nicht. Also man sagt auch nicht, da musst du jetzt durch, bis du stirbst in der Palliativmedizin.
Ja, nein, es ist wirklich, aber ich finde den Spruch wirklich ganz, ganz übel. Und darum machen wir ja den Fall.
Das ist gut. Merci. Ja, hey, und was ist jetzt?
Ich habe schon einen Einsatz verpasst. Was hat das eigentlich genau für ein Ziel? Kannst du da mal sagen, was ist normal bei einem Mensch? Oder eben was nicht, wenn wir schon sagen, wir setzen nicht einfach an, aber es gibt ja gleich irgendwie eine Grenze, wo man kann sagen, okay, das ist im Normalbereich.
Ja, nein, genau, weil eben mir das auch so hässig macht wie euch, dass man eben vielen Mädchen sagt, was, das hat jede Frau, das ist normal. Ist eben das Schulprojekt, das EndoTeach, entstanden. 2019, so mit einem interdisziplinären Team, das ich da gestartet habe, also wo wir das auf die Beine gestellt haben. Und wir haben so einen Pilot gemacht und haben 7. und 8. Klässlerinnen in verschiedenen Schulen besucht. Genau.
Also nur Mädchen? Also Schülerinnen?
Nein, die Jungs waren auch dabei gewesen. Und es ist eben extrem eigentlich wichtig, dass die Jungs Bescheid wissen über die Krankheit und über eben auffällige Symptome. Weil genau die sind vielleicht die erste Person, die sich das Mädchen an sie wendet und sagt, also an ihren Freund, und sagt, hey, ich habe so starke Schmerzen. Oder eben der Freund merkt vielleicht, dass an bestimmten Tagen seine Freundin wirklich nie etwas machen kann oder sich immer so zurückzieht. Und wenn er dann weiss, das ist doch nicht normal, da habe ich mal schon etwas gehört, das heisst ja Endometriose vielleicht, das Wort vielleicht sogar ihm so wie aufpoppt, und er auch weiss, wo man sich Hilfe holen kann, der ist schon viel geholfen. Und das habe ich den Jungs am Anfang der Stunde auch so verklickert, weil sie sind natürlich schon so ein bisschen, als ich in die Schule bekam, also in das Klassenzimmer, hast du gemerkt, so leicht Abwehrhaltung von der Gielen. Ja. Was macht jeder da? Es geht um Mens.
Ja. Ich würde da noch etwas dazu sagen.
Genau, okay. Ja. Genau, item.
Ja, und nachher, was hast du dann, erzählt, was normale Menschschmerzen sind und was eben nicht? Und was hast du sonst noch gefragt oder was hast du sonst noch gemacht?
Ja, ist noch lustig gewesen. Also, meine erste Klasse, die ich besucht habe, war die von meiner älteren Tochter gewesen. Und ich habe natürlich ihr müssen am Abend vorher haargenau alles abspielen, was ich dann werde präsentieren. weil sie hat wirklich das auch kontrollieren. Und ich habe auch ein paar Fotos so von OPs drinnen gehabt, oder dass man sieht, wie Endometriose wirklich während einer OP, wenn man das sucht und wie das dann sich darstellt. Und das hat sich gesagt, nein, das geht doch gar nicht, das ist viel zu grusig. Also Mama, das musst du rausnehmen. Und ich war so erstaunt, weil für mich ist das natürlich so mega interessant. Der Punkt, den ich unbedingt haben wollte.
Das ist der erste Folie Icebreaker, so ein offener genau. Bauch. So, ja.
Ja, wirklich. Ja. Aber ja, ich habe natürlich alles geändert. Ich habe wohl, dass es für sie stimmt. Und ich habe auch gewusst, dass ich vielleicht eine kleine Wahrnehmungsverschiebung habe, was ich cool und spannend finde, was vielleicht andere Personen eher grusig finden.
Bist du so der Sezierer im Studium?
Ja, genau, ich war der Sezierer. Ja.
ja, ich bin natürlich immer mitgekommen. Ich vergesse nie, als wir da in Rechtsmedizin mal dürfen wirklich schauen. Das hat mich so spannend gedacht. Ich habe zwar dann, sicher einen Monat kein Fleisch mehr gegessen, wegen dem Geruch, aber ich finde das wahnsinnig faszinierend und ich gehe gerne Operationen. Produktionen schauen. Ja, ist auch ein ähnliches Holz diesbezüglich. Ja.
Wo man geschnitzt sieht raus. Ja.
Und
Janine ist, sicher
auch. Und die als Bauerntochter schockiert auch so schnell auch nicht.
Nein, eigentlich nicht. Mein Vater war ja eben Bauer gewesen, aber er hat immer gerne Chirurg oder Biolog machen. Und dann hat er einmal für so Brüche bei den Säuen oder hat er dann dem Tierarzt zugeschaut, bis er alles selber gekauft hat. Und dann haben wir die selber operiert.
Inklusive Narkose? Oder machst du das nicht? Ich weiß es gar nicht. Also, das ist lang zurück.
Hey,
ja.
Ich war klein, gewesen, aber ich weiss, ich konnte mit dem Jodtopfer am Unterbauch dann,
desinfizieren.
Und es haben auch alle überlebt.
Ja.
Du hast vorhin noch gesagt, bei dem Endoteach Projekt, eben, dass Buben auch informiert worden sind, dass das wichtig ist. Mein Sohn hat so eine Aufklärung auch gehabt. Es hat auch seine Schattenseite, weil immer, wenn es heisst, Frauen können auch Stimmungsschwankungen haben und ich ihm etwas verbieten, ich komme jetzt die Frage, hast du Menzbeschwerden?
Und er hat nicht recht, manchmal will ich schon, oder?
Manchmal reicht er, erstaunlicherweise bin ich ein bisschen schockiert. Trefferquote ist nicht schlecht. Ja, aber eben, zu dem Projekt, gibt es denn eine Auswertung?
Ja, es war eben wirklich so, gewesen, dass wir so einen kurzen, freiwilligen Fragebogen am Anfang von der Lektion austeilt. Also, was wissen eben die Schüler und Schülerinnen über die Krankheit Endometriose und die schon einen Mens haben, wie empfinden sie ihre Blutung als stark, als schmerzhaft etc. So einen freiwilligen Fragebogen haben wir austeilt. Und am Schluss auch wieder nochmal das Gleiche, so ein bisschen, wie haben sie nach der Stunde eben gelernt. Und wir haben auch noch so ein Kahoot-Quiz gemacht am Schluss mit einer Preisgewinnung. Und da sind natürlich die Jungs voll am Aufblühen gewesen. Sie haben also so, sie haben ja gerne so Competition und so. Ja,
was ist das für ein cooler Preis gewesen?
Das ist ja ein Schlagzeug. Also nicht also nicht irgendein Gameboy.
Ein Lollipop.
Ein Kinderschocki. Nein. Also einfach Preise. Und das hat schon so mega motiviert. Und ich muss sagen, sie haben sich wirklich auch ein bisschen wichtig gefühlt. Das ist, dass sie eben wirklich Teil von dem Ganzen können sein. Weil auch genau die sind natürlich, wenn ich so Fotos, also ein paar Fotos von der Operation habe ich dürfen zeigen, die Emily nicht hat aussortiert. Und dort sind sie wirklich stocksteif auf dem Stuhl gehockt, die Gielen, und haben das zugeschaut. Genau. Und, bei der Gile ist noch, also, oder auch die Lehrer haben manchmal so das Gefühl gehabt, am Anfang ist zum Beispiel mal einer gekommen, gesagt, bevor ich in die Schulzimmer bin, es ist eine ganz wilde Klasse und ich weiss nicht, ob die da wirklich 45 Minuten lang zulassen, wollte sich das schon entschuldigen. Und er hockt ja auch so hinten drin, also, weiss der Ausarte und so, dass er gerne da. Hey, und wirklich, die ganze Klasse ist einfach 45 Minuten mucksmüde still.
Du bist halt eine Autorität. Ich bin
das hat der Lehrer dann auch gedacht.
Er war auch am stillsten.
Ja, auf jeden Fall, es ist ja auch ein cooles Projekt. Also es ist einfach auch, man muss es so ein bisschen spannend überbringen, halt, dass man mit der Mens.
Und einfach das Bildchen am richtigen Ort bringen. Wie bei Netflix ist ja auch immer am richtigen Ort, gibt es ja dann wieder eine spannende Szene. Du hast das intuitiv.
Anschaulicher Unterricht.
Ja, das ist stark.
Das hätte ich vielleicht mitgenommen.
Schön. Ja, wo sind wir jetzt gewesen? Also, du hast eine Auswertung gemacht und du hast im richtigen Moment die Folie gebracht. Und jetzt zurück zu der Frage, was ist eigentlich normal bei Menschenschmerzen oder was nicht?
Und, erzähl doch mal auf, wie du das findest.
Wie das
bei mir Schmerzen du jetzt nicht normal findest?
Also, ich finde nicht normal, wenn es nicht aushaltest ohne Schmerzmittelkonsum. Jeden Monat.
Stimmt, das ist nicht normal.
Und auch typisch ist, das weiss ich nicht, wenn man plötzlich nicht mehr auf die Schmerzmittel reagiert, also wenn man wie immer mehr nimmt sogar und vielleicht die Wirkung nicht mehr kommt, und wie das Gefühl hat, okay, ich nehme so viel Schmerz mit, aber es nützt gar nichts.
Mhm. Das ist auch nicht normal, ja.
Ja, was auch nicht normal sind die Schmerzen kombiniert, vor allem mit so gastrointestinalen Beschwerden wie Erbrechen oder Durchfall oder Verstopfung oder sogar Ohnmachtsanfall, wo man einfach für kurze Zeit wegtreten tut. Und was ich auch nicht normal finde, eben wenn man Schmerzen hat, die zu Schulabsenzen führen, zu sozialem Rückzug.
Darf ich noch etwas fragen? Ja. Ich habe mich immer gefragt, also wenn du so starke Schmerzen hast, dass du wie ohnmächtig wirst, warum ist das eigentlich so? Ist das mit dem mit den ganzen Stresshormonen? Oder wie läuft das eigentlich?
Das ist ja nicht ein Schutzmechanismus.
Ja. Ja. Aber das ist sicher auch so ein bisschen Panik. Ja.
Dass also du nicht mehr musst aushalten.
Ja,
also
ja mit einem Schock. Ja.
Eine natürliche Narkose irgendwie. Ja. Und das heisst, aber das sind wirklich sehr, sehr starke Schmerzen. Das hast wie, also weißt, es hätte ja auch noch sein können, dass es wegen Kreislauf ist. Dass irgendwie
hyperventilierst
oder so. Genau.
Ja, also das ist ja dann auch die Botenstoffe, die eben auch, wenn die sich aufregulieren.
Ja. Mhm. Ja. Und meistens ist es ja nicht so, dass es wirklich, dass sie wirklich weg sind. Mhm. Sie haben einfach das Gefühl, es wird wie also schwarz vor Augen und so. Und, oder eben.
Es ist einfach, ein bisschen Sternchen.
Ja, oder so. Oder Gehörig, oder irgendwie, es fährt so ein bisschen Presse im Kopf. Ja. Dem, also kurz. Aber Teil ist tatsächlich so, die gehen wirklich
in die Ohnmacht.
Ja. Und völlig an die Ohnmacht ist ja vor allem, eben, wenn man dann noch erbrechen würde, dass man kann verstecken kann. Und wenn man nicht gelagert ist. Und ich kenne so, also keinen Fall, was letztes Jahr so passiert ist bei einer jungen Frau.
Ja, wirklich?
Ja, also du hast ja noch gesehen, wegen den wiederkehrenden Schulabsenzen. Und genau da fängt das Problem ja auch richtig gross an zu werden. Weil man leidet monatlich extrem und hat dann fehlt die Schule oder auch bei Lehre. Und dann hat man dann wirklich plötzlich Probleme mit den Lehrpersonen oder mit den Ausbildern. Man wird vielleicht sogar eben komisch angeschaut oder sogar als Schulschwänzerin angeschwärzt. Und man hat Mühe, die Ausbildung weiterzumachen und vielleicht sogar, wird dem gekündigt und muss die Lehre abbrechen oder fliegt vom Gymnasium. Also,
ich erinnere mich an die Geschichte, wo mal ein Mädchen kam, wo zum Rektor musste, völlig aufgelöst. Und, der Rektor hat gemeint, sie fliegt vom Gymnasium. Ja. Hat er von dir wie Unterstützung gebraucht, Geld, einfach zum sagen, das ist wegen dieser Krankheit.
Ja, sie hat wirklich gebeten, ich soll doch dem Rektor einen Brief schreiben, dass es wirklich die Krankheit gibt und dass sie nicht ohne Grund vom Unterricht fernbleibt, oder? Und darum ist eben das Schulprojekt noch doppelt wichtig. Also wir tun ja auch so Erziehungspersonen, Lehrpersonen mit einbeziehen und dass sie eben auch mehr Bewusstsein haben für die Krankheit.
Also ich merke eben, die Lehrpersonen sind wichtig. Einerseits der Lehrer, der hinterher ganz still ist, und am Rektor, wo du einen Brief hast geschrieben.
Es müsste wirklich so ein bisschen auch in den ganzen Sexualunterricht halt einfließen. Das ist ja ein bisschen das Ding, oder? Das ist, genau.
Ich hatte schon so Absenzen, wo jemand bei uns die Lehre gemacht hat. Und die hat einfach immer verschlafen. Und die war ehrlich, wenn man angerufen hat, hat sie immer gesagt, ich habe verschlafen. Und ist so schnell wie möglich gekommen. Und das habe ich ihr so hoch angerechnet, dass sie so ehrlich war. Mhm. Also sie hat heute sogar einen Bereich, den sie leitet bei mir. Das hat mich so fasziniert, dass sie in diesem jungen Alter einfach, sie hat mich nie angeschaut. Und das habe ich wirklich beeindruckend gefunden. Ja, aber eben, der Leidensdruck jetzt bei der Rosie ist hoch. Und man hat ja mittels Studie herausgefunden, dass junge Mädchen durchschnittlich länger leiden als Erwachsene, bis ihnen geholfen wird bei Endometriose. Also sie haben einen längeren Leidensweg.
Das ist leider immer noch so. Also aktuellere Daten zeigen immer noch, dass der Leidensweg, also von Beginn, wenn die Symptome anfangen, bis zur Diagnosestellung und somit auch Start von einer adäquaten Therapie, bei Mädchen in der Adoleszenz durchschnittlich 9 bis 10 Jahre gehen. Und, ja.
Also ich finde es extrem lang. Also wenn man bedenkt, dass die Schmerzen monatlich kommen, dann noch über mehrere Tage und in dieser Zeit Lebensqualität eigentlich massiv einschränken. Und das in so einer wichtigen Zeit wie der Adoleszenz, wo das Leben wirklich so viel zu bieten hat. Man eben will unbeschwert sich entwickeln, man will den Beruf lernen, wo man später Freude daran hat. Und das geht natürlich dann nicht gut, wenn man so schmerzplagt ist. Und eben 9 bis 10 Jahre, das ist weit über die Lehrzeit raus.
Und es gibt ja eben auch die Daten, wo man herausgefunden hat, dass Mädchen mit Endometriose Lebenspotenzial nicht gleich ausschöpfen können wie hinsichtlich einem beruflichen Werdegang und auch in sozialen Bereichen im Vergleich zu anderen jungen Frauen. Und das finde ich schon extrem krass. Und da bin ich richtig
froh. Also ich auch.
Ja, unser Podcast.
Ja. Ich frage mich, Anja, wieso die Verzögerung von der Diagnosestellung? Also es gibt keinen Bluttest, das weiss ich, es gibt keinen Speicheltest, das sowieso nicht zum Diagnose machen. Aber wieso?
Noch nicht, vielleicht unter dir, da sind wir dran.
Aber wieso ist es besonders schwierig, gerade bei jungen Mädchen? Du gehst da mit aufklären und trotzdem.
Gut, das kommt eben erst. Das haben wir erst angefangen. Nein, aber darum aufklären, ja. Also, ich glaube, es ist tatsächlich der häufigste Grund ist, dass die Beschwerden einfach in diesem Alter total verharmlost werden und nicht ernst genommen werden. Also,
von den Erwachsenen?
Von den Erziehungspersonen, von den Lehrpersonen, sogar vielleicht von den Müttern, die sie es eben selber nicht kennen, oder? Mhm. Die sie es selber vielleicht nicht so erlebt.
Oder vielleicht nicht akzeptieren, so tut doch nicht so, jetzt habt ihr doch nicht so.
Ja,
vielleicht ist es noch Stimmungsschwankung, die viel rumliegt, oder? Ja.
Genau.
Fehlinterpretiert,
ja. Genau. Und ich glaube auch vom Mädchen selber, die reden einfach auch nicht darüber, die leiden still, das ist noch schlimmer. Also die haben auch so einen sozialen Rückzug, wo sie sagen, dann bin ich lieber bei mir im Bett, aber ich erzähle gar niemand, dass ich so starke Schmerzen habe, dann gehe ich einfach mal nicht raus, oder? Dann muss ich nicht darüber reden, also sie haben so ein Schamgefühl auch, darüber zu reden. Und ja, das, was noch schwierig ist, ist tatsächlich, dass die Beschwerden nicht immer genau am ersten Tag vor Mens anfangen und genau nur dort im Bauch wehtun, wo die Gebärmutter ist, sondern sie beschreiben zum Teil so ein generalisiertes Unwohlsein mit Schwindel und Übelkeit, vielleicht fängt es so an. Und dann geht man zum Beispiel zuerst zum Hausarzt, zum Gastroenterologen, oder? Oder eben, es wird fast in Ohnmacht und man zieht sich zurück. Dann geht man vielleicht eher noch zum Psychologen oder Psychiater zuerst. Also, man weiss auch, dass man bis zu 4 verschiedenen Ärzten durchschnittlich muss sehen und dass echt zuerst andere Krankheiten gesucht werden.
Mhm. Aber so ein Zeitverlust bis zur Diagnose, also wir haben es gehört, ist eben die Lebensqualität, die darunter leidet und auch sonst. Gibt es ja negative körperliche Auswirkungen, nämlich kann die Endometriose dann auch länger fortschreiten. Zum Beispiel gibt es vermehrt Verwachsungen im Bauch oder die Schleimhautabkömmling gehen von der Oberfläche dann tiefer und infiltrieren in den Arm oder in die Blasenwand oder andere Strukturen im Bauchraum. Mhm. Und das kann ja dann auch noch mehr Probleme machen, bis sogar dass die Fruchtbarkeit abnimmt. Mhm.
Genau, du hast jetzt da einfach den Grund dahinter wie genannt. Also die Gebärmutterschleimhaut, die verbreitet sich ja im Bauch.
Das sind so Herde,
Herde.
Ja. Gebärmutterschleimhaut, ähnliches Gewebe. Also wo genau gleich auf Hormone reagieren, ist einfach nicht ihre Gebärmutter drin, sondern ich kann überall ausserhalb von Gebärmutter sein, im Bauchraum. Und das haben wir ja bei Lola Dorora, darum habe ich es jetzt nicht nochmal erwähnt, haben wir schon gesagt, was Endometriose eigentlich ist.
Mhm. Aber interessant. Das verbreitet sich eben im Körper. Und dann der Prozess von dem Aufbau von der Schleimhaut oder schleimhautartigem Gewebe und Abbau findet dann an anderen Orten statt. Mhm. Mit einer ganzen Entzündungsreaktion und dem Blut, was im Bauchraum, falschen Ort irgendwie. Ja. Und das ist auch nicht verwunderlich, dass das dann auch in einem chronischen Schmerzsyndrom enden kann. Mhm. Natürlich überall die Entzündungsherde und das ist dann auch sehr schwierig zu behandeln.
Darum sollen wir nicht viel Zeit verlieren.
Ja, genau. Genau, chronisch eben auch, weil es halt immer wieder kommt. Man hat ja alle Monate eigentlich mehr oder weniger Demenz. Das heisst, alle Monate gibt es die Reaktion. Und das ist wirklich sicher die zu vermeidende Folge, das Chronic Pelvic Pain oder chronisches Schmerzsyndrom, weil das ist eben wirklich echt schwierig, nicht zu therapieren. Man entwickelt ja so ein Schmerzgedächtnis und der braucht es den Schmerzimpuls, also zum Beispiel das Ablöden von diesen Herden gar nicht mehr, sondern
es tut sich automatisieren.
Genau, man empfindet täglich Schmerzen, oder? Obwohl man den Trigger gar nicht mehr hat.
Der Nerv ist wie gewöhnt, immer Signale zu schicken und hört nicht mehr damit auf.
Ja. Das kann man dann eben nicht mehr so mit ganz simplen Schmerzmitteln bekämpfen, da braucht es dann wirklich sicher eine ganz adäquate Schmerztherapie, wo man versucht, das Schmerzgedächtnis wieder zu überlisten oder zu auslöschen.
Aber nein, ist zurück zu dem Pilotprojekt. Du hast es ausgewertet und was kommt jetzt raus? Also wissen die Schülerinnen Bescheid über die Endometriose oder gibt es da nach so einer Schulung noch viel Luft nach oben?
Ja, wir haben die Fragebögen, die wir eben zu Beginn und am Schluss von diesen 45 Minuten haben ausgeteilt, haben wir ausgewertet. Wir haben 177 Schüler innen. Also beides eben Besuch von 7. und 8. Klasse in verschiedenen Schulen, vor allem im Kanton Bern. Auch eine im Kanton Graubünden.
Wow.
Und das mittlere Alter war 14, 3, 12. Jahr, also so ein knapp über 14. Bei den Mädchen haben tatsächlich 45% schon mal etwas von Endometriose gehört. Und bei den Jungs sind es 17%, also immerhin, das ist gesagt, kein 0%. Also es haben doch...
Und mehr Mädchen, als ich gemeint habe, gesagt, 10, 100, 10%.
Genau, also da ist sicher schon etwas gegangen. Vielleicht auch eben so, zum Glück wegen Social Media, wo halt auch viel so Erfahrungsberichte präsentiert werden. Mhm. Was aber ganz klar ist, also wirklich deutlich über 50% der Mädchen haben über eine schmerzhafte Mens berichtet. Und die Hälfte von denen haben wiederum auch regelmässig Schmerzmittel gegen die Schmerzen müssen nehmen. Und ein Viertel von denen haben eben sogar während der Mens regelmässig Schuhabsenzen angegeben.
Ich bin auch ein bisschen ignorant in dem Fall mit meiner Schätzung.
Ja, das ist ja wirklich mega viel. Mhm. Und wie ist das ganze Projekt angekommen? Also ich muss zuerst noch mal sagen, Hut ab, Anja, dass du so Fragebögen auswertest. Das habe ich eben genau gedacht. Du bist nicht so der Typ, du bist mehr der Motivation.
Der Macher. Ja, genau. nicht der Tüftler.
Nicht der Statistiker.
Aber nicht der Überbringer auch wieder, oder?
Also, ja, der Kommunikator. Ja, genau. Also, wo sind wir jetzt? Ah, genau, wie ist das Projekt sonst noch angekommen?
Aber merci vielmal. Dass es jetzt noch so klar ist.
Mir von Augen. Es ist mir einfach aufgefallen, dass das nicht richtig passt.
Nein, es ist ja nicht das mein Projekt, es ist ja ein Projekt von vielen gewesen. Also okay. Das wollte ich jetzt auch noch mal betonen. Ich habe es nicht allein gemacht. Also merci vielmal für alle die mir damit geholfen haben, Endo-Teach.
Aber man sieht, einer ist mehr Priska könnte Tanja Wehri Hosentasche.
Ja, das ist leider so. Kann ich nicht mehr verbergen. Und auch nicht mehr bluffen. Gut, also die Beurteilung ist tatsächlich, die ich nicht gemacht habe, ist tatsächlich erfreulich gewesen. 96,5% von allen Schülerinnen haben das Teaching verständlich gefunden und 97,7% sogar wirklich sehr lehrreich. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und 94% von diesen Schülern und Schülerinnen haben auch gewusst, wo sie jetzt Hilfe holen können oder beziehungsweise an wen sie sich wenden können, wenn ich jetzt sagen kann, wenn der Leidensdruck zu gross ist.
Hast du auch noch abgefragt, wie sie eine Teacherin haben gefunden?
Nein.
Die nächste Runde.
Genau.
Also, ich resümiere noch einmal, Anja, die Kenntnis über Krankheit Endometriose ist also bei Schülerinnen in diesem Alter nicht sehr gross. Obwohl das Vorkommen von der schmerzhaften Mens bei über 50% vorkommen ist und die Lebensqualität, die es beeinflusst, ist sehr hoch. Also, das zeigt wirklich, dass das, was du dir gemacht hast in diesem Pilotprojekt, also die Aufklärung in diesem Alter enorm wichtig ist.
Ja. Genau. Hey, und was machen wir jetzt mit der Rosie? Was beraten wir? Der Verdacht ist ja jetzt sehr gross, dass sie Endometriose hat. Und anscheinend ist sie nicht die einzige in ihrer Familie. Cousine haben wir gesagt, gell? Mhm. Ja. Ja, was machen wir jetzt?
Mhm. Also wirklich gemäss den aktuellen Guidelines kann man wirklich anhand von der typischen Leidensgeschichte und der typischen Beschwerden die Diagnose Endometriose stellen und die Therapie starten. Und falls die hormonelle Therapie dann auch anspricht, man tut das Mädchen natürlich dann nach 3-4 Monaten wieder sehen, dann spricht es dann umso mehr für die Krankheit Endometriose.
Also das heisst, du gibst Pillen, und also die hormonelle Therapie. Mhm. Ja, und nachher, wenn es nützt, dann ist es richtig gewesen.
Ja, gut. Also wenn sie jetzt wirklich beschwerdefrei ist. Okay. Genau.
Ja. Ich habe gleich noch schnell eine Frage. Also du brauchst eigentlich keine Gyni-Untersuchung. Du hast ja im letzten Fall schon mal erwähnt, wo wir gebraucht haben, dass junge Mädchen eben nicht so gerne auf den Gynistuhl gehen, beziehungsweise immer sehr angstvoll auf den Stuhl schillen.
Genau, das sei da im Blick. Ja, also natürlich, ob ich eine Untersuchung mache oder nicht, hängt ein bisschen vom Alter ab und von der sexuellen Erfahrung. Wenn das Mädchen wirklich noch sehr jung ist und noch nie Sex hatte, dann lernt man wirklich vorerst schon mal die Geschichte, die Leidensgeschichte. Und eventuell kann man wirklich noch einen Ultraschall machen vom Bauch, um wirklich irgendwie so eine Zyste auszuschliessen oder sonst etwas im Bauchraum, man könnte Schmerzen machen. Aber ich starte dann wirklich empirisch mit dieser hormonellen Therapie. Und bei älteren Mädchen mit sexueller Erfahrung, dann mache ich schon eine Untersuchung, obwohl man natürlich wieder muss betonen, das haben wir ja schon im ersten Fall über Endometriose gesagt, man kann oberflächliche Herden nicht spüren.
Mhm. Man kann eigentlich nur sie sehen, wenn man reinschaut.
Ja, ja, genau.
Und auch wenn du nichts spürst und nichts im Ultraschall siehst, kann man trotzdem Endometriose haben.
Ja, das ist ganz wichtig. Ja.
Das ist schwierig. Und die Operation ist eine Bauchspiegelung.
Genau, also von der Operation als nur zur Diagnosesicherung ist man sowieso weggekommen. Also man nur irgendwie der junge Mädchen kurz operiert, um zu sagen, ah ja, du hast Endometriose, das macht man wirklich nicht mehr. Wo man bei so, dass ja Endometriose nicht heilbar ist. Also auch wenn man die Härte, die oberflächlichen Härte wegoperiert, ist ja die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Härte wieder aufflammen mit der Zeit. Das ist eine östrogenabhängige Krankheit. Das heisst, solange man einen Zyklus hat und die Eierstöcke fröhlich Östrogen produzieren, kann das natürlich eine Endometriose wieder fördern. Also die Härte kann wieder neu entstehen und aktiviert werden. Das heisst, wir müssen also auch nach einer Operation eine hormonelle Therapie verordnen, damit die nicht mehr kommen. Und von dem her kann man sich direkt die OP sparen und direkt einfach nur hormonell therapieren.
Ja, aber man kann ja schon sagen, also die OP musst du schon dann machen, wenn die Schmerzen trotz dieser Therapie mit Hormonen nicht besser wird.
Oder aber auch zum herausfinden, ob es vielleicht gar nicht Endometriose ist, oder wenn es nicht anschlägt.
Das wären so quasi therapieresistente Schmerzen. Oder, was ja sicher auch ein Grund für eine OP ist, wenn die Frau nicht schwanger wird, dann tut man die Haut mal wegnehmen, damit eine spontane Schwangerschaft möglich kann werden.
Yes, genau. Also die spontane Schwangerschaftsrate steigt an, wenn man endometriosefrei ist. Da macht es genau den Sinn, wirklich die Frau eigentlich zu operieren, oder? Weil sie dann auch nicht kann. Also dann kann sie dann möglichst schnell schwanger werden. Genau. First-Line-Therapie ist also bei diesen jungen Mädchen eine hormonelle Therapie. Was einfach zum Sagen ist, man sollte vielleicht nicht im ersten Jahr nach der ersten Mens, also nach der Menarche, mit der Pille starten. Und da ist es vielleicht so, dass man zuerst mal wirklich probiert, die Schmerztherapie so ein bisschen zu verbessern oder sagen, eben, nimm die Schmerzen mit und nicht zu spät, also nicht schon, wenn du in der Schmerzspitze bist, nimm sie früh genug, nimm ein gutes Schmerzmittel, man muss vielleicht auch ein paar ausprobieren, vielleicht schlägt das eine nicht, aber das andere auch schon.
Speziellerweise ist das eben so, ja.
Genau, und eben das mit dem frühzeitigen Schmerzmittel einnehmen, das ist auch ganz wichtig, dass man so den Müttern sagt, dass sie nicht so ein bisschen zu gitzig sind und sagen, komm, jetzt warte noch mal ab, vielleicht ist sie eine Stunde besser.
Es ist immer auch noch gut, gerade mit der Schmerztherapie Magnesium einzunehmen. Also einerseits spricht das Schmerzmittel besser an und Magnesium hat auch noch entspannende Eigenwirkung, die so schmerzlindernd wirkt. Einfach bei Endometriose muss man es hochdosiert nehmen, also zum Beispiel eben bei krampfartigen Schmerzen. Es kann dann Durchfall geben, was nicht immer nur negativ ist, weil das quasi System, Darm, das ist ja alles zusammenhängend, da Faszien und tropft dann um. Das kann auch noch Entlastung geben. Also, man muss es einfach sagen, dass es Durchfall kann geben kann, aber es ist in dem Sinn nicht einmal nicht erwünscht, sagen wir so.
Genau, denen, die vielleicht auch noch da Verstopfungen leiden während der Mens, das gibt es ja auch häufig. Genau. Ja.
Aber die dünn Pfiff schon haben, dann musst du aufpassen. Ja. Hast du noch?
Ja, aber so, wenn er sich im Moment, wo er sich ja bewegt, wo er die Darmmotilität ist, dann tut es ja weh. Und wenn der Durchfall nachher rausgeht, gibt es eben meistens auch Entlastung. Also kürzt es mal.
Hey, ja, und eine meiner Lieblingspflanzen ist der Mönchspfeffer.
Wegen Mönch, gell?
Wegen Schmerz.
Und wegen Pfeffer.
Wegen Pfeffer. Oh ja, da könnte man mal eine Folge nur über das machen. Nein, das ist auch eine Möglichkeit. Man kann bei ganz jungen Mädchen, du hast gesagt, im ersten Jahr nach Blutungsstart gibt es nicht die hormonelle Therapie. Da könnte man zum Beispiel mal mit Mönchspfeffer probieren. Es bringt dann einen gewissen Rhythmus rein. Ich glaube, das ist ja das Ziel, dass die Frau mal einen Rhythmus findet in ihrem Zyklus, dass man nicht sofort kupiert. Und dort ist einfach ganz wichtig, dass man mindestens 3 Monate das nimmt. Das ist nicht wie ein Schmerzmittel, das nach 20, 30 Minuten die Wirkung kommt. Dort muss man wirklich länger dranbleiben. Und wenn es nach 3 Monaten aber keine Verbesserung gibt bei den Schmerzen, dann kann man auch wieder aufhören. Dann ist eben der nächste Schritt, die hormonelle Therapie.
Oder du, Priska, mit deinen Mikronährstoffen oder mit der Ernährung. Ja, du kannst ja immer etwas rausholen.
Ja, ich habe einen Artikel gemacht.
Oder? Ja, sogar.
Ja. Ich habe mich verflucht, dass ich zugesagt habe.
Komm jetzt, super geworden.
Ja, das ist gut gekommen. Nein, wichtig ist dort, also vielleicht kurz zusammengefasst, ist wie Endometriose geht man heute davon aus, dass das eben eine Entzündungsreaktion ist im ganzen Körper. Und das heisst auch, dass du also Entzündung hemmt, also nicht nur ein Schmerzmittel, sondern auch Lifestyle, Ernährung, Mikronährstoff, kannst einsetzen, wo der die Entzündungsneigung vom ganzen Körper absetzen. Das kann sein, einmal mehr die pflanzenbasierte Ernährung.
Nicht zu viel Zucker.
Nicht zu viel Zucker, viel Olivenöl. Und von den Mikronährstoffen her ist sicher Omega-3 etwas vom Allerwichtigsten, muss relativ hoch dosiert eingreifen. Vitamin D, wir wissen, dass im ganzen Reproduktionstrakt von der Frau, das ganz viel Vitamin D-Rezeptoren hat. Vitamin D wird geschluckt und dort lohnt es sich ab und zu noch ein Labor zu machen, um zu schauen, wie hoch ist der Vitamin D-Spiegel. Vitamin D wird interessanterweise teilweise auch vaginal angewendet, also mit Sup, wo man herstellen lassen, als Magistralrezeptur zum Beispiel. Und, und dann gibt es noch...
Also es nicht über den Darm wird aufgenommen, oder? Was ist der Unterschied?
Es hat einfach eine lokale, auf Gebärmutter selber.
Ah, spannend.
Also ist so experimentell, aber das ist wie, ja, das ist etwas Spannendes.
Experimentell möchte ich dann auch mal ausprobieren mit Cannabis.
Ja, genau, es gibt genau ein gutes Stichwort. Also es gibt auch Pflanzen, die eine Wirkung haben. Neben den Heilpflanzen ist Kurkuma ganz stark antientzündlich. Und eben Cannabis. Mhm. Vor allem das CBD kann man lokal anwenden. Und sogar es gibt also die deutsche Gesellschaft für. ich weiß gar nicht mehr, wie die heisst. Einfach die wichtigste Gesellschaft, die Empfehlungen macht. Hat gesagt, wenn sonst nichts nützt bei Dysmenorrhoe, dann würde sie sagen, könnte man auf Cannabis zurückgreifen. Mhm. Ja.
Das ist
spannend. Und das ist, wird sich noch viel bewegen in nächster Zeit.
Das steht noch in den Kinderschuhen.
Ja. Genau.
Ja, aber man kann auch gezielt Physiotherapie verordnen oder sicher Osteopathie, Faszientraining, man kann Yoga probieren, einfach alles, was hilft und was den Boden, die Beckenregion kann entspannen. Das wirkt sich nämlich positiv auf die Schmerzbekämpfung an, weil es Schmerz ist immer auch mit Verkrampfen verbunden.
Mhm. Genau, das ist wirklich wichtig, das, was ihr jetzt alles erzählt habt. Also, da sind natürlich die Mütter immer sofort einverstanden. Wenn es um die Pille geht, dann sagen sie meistens, muss das wirklich jetzt schon sein? Aber die meisten sind natürlich auch dann einverstanden, wenn ich alles ganz genau erkläre, wenn wir es jetzt haben gemacht in diesem Podcast. Und sie sehen ja auch, wie stark das Kind an diesen Schmerzen leidet und eben nicht zum Beispiel in die Schule gehen kann. Genau, und das ist natürlich eigentlich auch einverstanden.
Ja, und das ist ja schon interessant. Du weißt ja, ich bin eigentlich immer für natürlich, möglichst nicht Hormone. Ich verstehe die Mütter. Und darum finde ich ganz wichtig, dass man jetzt in diesem Fall von der Endometriose versteht, warum man die Pillen wie nimmt. Ja. Und das Ziel ist nämlich, möglichst keine Mens zu haben. Ja. Also, dass quasi die Entzündungsherde, die da, oder die schleimhautähnlichen Gebilde, sich gar nicht aufbauen und so die Schleimhautinsel quasi wie ruhig bleibt oder sich gar nicht weiter verbreitet. Oder? Das ist eigentlich wie, und das heisst, man nimmt das nach, bis eigentlich zum Kinderwunsch, wenn man es gut verträgt. Und dann würde man, wenn es noch nötig ist, eine Operation machen und nachher kann man gleich schwanger werden. Gell? Das ist für den Ablauf.
So der Ablauf, genau. Ja. Das ist ganz wichtig, dass man sagt, wo viele sagen, ah, was, ich habe keine Mens mehr. Oder die Mütter, wie ist das denn gesund? Das muss doch irgendwie abblühen, das Kind. Nein, aber wenn natürlich die Schleimhaut sich nicht aufbaut, dann ist natürlich auch nicht, das blüht es ja auch nicht. Das hat ja nichts mit den Hormonen selbst. Man produziert ja noch Hormone im Stillen. Aber einfach die Schleimhaut wird halt wirklich nicht aufgebaut durch halt die kontinuierliche Gabe von diesen Pillen. Und das ist wirklich das Ziel, dass die inaktiv sind, die Härten. Und wenn natürlich noch das Mädchen in dem Alter, der Teenager oder die junge Frau in dem Alter schon den ersten Freund hat und die ersten sexuellen Erfahrungen machen will, dann kann ja mal zwei Fliegen auf einen Schlag erschlagen.
Fliegen auf einen Schlag.
Inaktivierung von Endometriose und eine sichere Verhütung, ja, dann hat man schon die Mama sicher ganz auf ihrer Seite.
Du weißt eben, was musst du sagen.
Genau. Das hat unsere auch die Rosie erzählt, dass sie super verliebt ist, jetzt gerade im Moment, und lieber pillen möchte, damit sie gerade die sichere Verhütung
hat. Genau. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat 3 Monate die Mini-Pille genommen, die man durchgehend nimmt. Und sie war super happy bei der Verlaufskontrolle. Sie hat keine Blutung mehr, somit auch keine Schmerzen mehr und genießt jetzt ihr Leben in vollen Zügen.
Hey, ich nehme mit aus diesem Fall starke Menzbeschwerden, die können auf eine Endometriose hindeuten, können schon in der frühen Adoleszenz auftreten, also bei ganz jungen Frauen, und grosses Leiden verursachen.
Mhm. Es hat nämlich wirklich eine grosse Studie gegeben, und da haben 60% von Frauen, die eine diagnostizierte Endometriose haben, also ältere Frauen, haben angegeben, dass sie bereits vor ihrem 20. Lebensjahr starke Beschwerden hatten und 40% sogar vor 15. Also finde ich immer noch, das finde ich immer noch krass. Mhm. Oder? Also man kann sagen, wenn die Beschwerden, die eben schon sehr früh auftreten, mit hohem Schmerzmittelkonsum verbunden und mit zyklischen Schulabsenzen, dann steigt das Risiko, eine Endometriose zu haben, tatsächlich stark an.
Mhm. Hey, und ich nehme mit, dass die Krankheit Endometriose, wenn sie eben nicht diagnostiziert und erkannt wird, zu einer grösseren Bürde wird, als eben, wenn man sie würde diagnostizieren, und zwar mit Einschränkung von sozialen, geistigen und auch von der sexuellen Entwicklung von der betroffenen Frau, und dass die jungen Mädchen ihr Lebenspotenzial, also das Potenzial für ein glückliches Leben, die Haare nicht ausschöpfen. Und da gibt es sogar eine Studie dazu. Und es ist wirklich so, Lost Lifetimes sind so Kernwörter.
Wie schlimm.
Less positive about the future. Lost Lifetime. Und have not reached their full potential in life due to the disease. Also wir haben es jetzt auf Englisch gebracht, was wir nicht so gerne haben. Aber ich habe es wirklich krass gefunden, wie sie zusammengefasst ist, auch in der Studie.
Genau, und darum ist für mich der Fall wirklich ganz wichtig, wo ich wirklich eindeutig und mit lauter Stimme darauf hinweise, dass bereits ganz junge Mädchen an starken Schmerzen während der Menz leiden können. Und das deutet auf eine Endometriose hinweist. Und gemäss Datenlage ist es tatsächlich so, je früher die starken Menzbeschwerden im Leben einer Frau auftreten, desto wahrscheinlicher ist die Diagnose, eine Endometriose zu haben. Und die Auswertung in der Schule hat Hinweise darauf gegeben, dass gerade in der Adoleszenz die Awareness für Endometriose noch viel zu wenig vorhanden ist. Und sie konnte gar nicht wissen, wer ihnen helfen kann. Genau. Und jetzt kommen wir noch kurz zu den Take-Home, wenn ihr noch mögt.
Ja, eben daran denken, schon bei ganz jungen Mädchen, dass die Endometriose eigentlich schon mit der ersten Menz kommen kann. Dass zyklische Bauchschmerzen meistens eben während der Menz, aber das muss auch nicht sein, es kann auch außerhalb der Menz sein. Gerade in Verbindung auch mit Übelkeit, Schmerzen bei der Darmentleerung oder Blasentleerung, auch Schmerzen nach dem Geschlechtsverkehr, können darauf hinweisen und auch daran denken, Absenz in der Schule können auch einen Hinweis geben.
Es gibt so zyklisch, also wenn es wirklich zyklische Fernbilder von Schuhen, also immer zu einem bestimmten immer Ende Monat zum Beispiel oder so, das ist so typisch, oder? Und es müssen nicht nur zyklische Schmerzen sein. Man hat eben Studien gesehen, dass die Jungen auch so anzyklische Schmerzen leiden können. Also einfach irgendein im Zyklus, zum Beispiel während dem Eisprung oder schon oder kurz vor der Mens. Also das ist bei Jüngeren noch ein bisschen so, dass die tendenziell anzyklische Schmerzen auch haben können.
Und darum ist es so wichtig, dass man Mädchen und Buben über die Krankheit informiert und aufklärt, dass es einerseits weniger Diskriminierung gibt, auch später, wenn sie arbeiten und mehr Verständnis bekommen in der Beziehung, weil wir wollen eigentlich das nicht mehr, dass 9 bis 10 Jahre vergehen, bis so eine Diagnose kann gestellt werden kann. Genau. Und die Jahre, wenn wir massiv einschmelzen.
Und das Ziel, wie ich verstanden habe, Anja, von diesem Projekt EndoTeach, ist genau dort mehr Bewusstsein zu schaffen für die Krankheit und bei Schülern, Lehrpersonen, Eltern zu erklären, was ist normal, was ist. Und einfach, ich glaube, ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist einfach grundsätzlich, dass man darüber redet.
Genau. Ja. Ich noch kurz sagen, das Paket EndoTeach mit allen Unterlagen und auch dem K.O.-Quiz. K.O.-Quiz?
K.O.-Quiz.
K.O. Ich bin K.O. langsam. Nein, K.O.-Quiz kann man kostenlos abgeladen werden und kann gebraucht werden eben für einen Schulunterricht. Oder es kann ja Schulbesuch von Spezialisten angefragt werden, wenn es nötig wäre.
Ja. Es gibt ja das Lied «Let's talk about sex, baby». Jetzt nehmen wir «Let's talk about endometriose, baby».
Endometriose. Genau. Hey, ja. Hey, also, Messi hat er mitgemacht.
Tschüss, tschüss.
Ciao, ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.